den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Andreas für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Mit Rosa Schapire, Muse der Expressionisten, Kunsthistorikerin und Sammlerin, Autorin und Wahlhamburgerin, waren wir vor einigen Wochen bereits im aufreibenden Jerusalem der 1920er Jahre. Heute geht die Reise weiter. Nicht mehr wie anfangs per Zug, sondern nun im PKW macht sich die Autorin auf einen wilden Roadtrip kreuz und quer durchs Heilige Land, von Bethlehem via Hebron zum See Genezareth, über Haifa und Akko ins junge, aber rasant wachsende Tel Aviv. Ohne selbst zur Zionistin zu werden, zeigt sich die deutsch-österreichische Jüdin Schapire von der Aufbruchsstimmung, auf die sie allerorten trifft, doch durchaus fasziniert und verlässt Palästina mit optimistischen Gefühlen, die sie am 24. Oktober 1924 im Hamburger Fremdenblatt mit dessen Leserinnen und Lesern teilt. In diese vergleichsweise friedliche Zeit zu versetzen, versucht sich für uns Frank Riede.
Im Auto durch Palästina von Rosa Schapire. In Palästina ist das Auto anstelle der alten Postkutsche getreten und tut der Eisenbahn empfindlichen Abbruch. Man mietet einen Platz in einer Autogarage und findet sich mit zwei oder drei Freunden, die das gleiche Reiseziel haben, im Auto zusammen. Und dann geht es durch das schöne Land, auf dessen Hügeln sich Autostraßen wie helle Bänder schlängeln. Alle Städten sind mit Erinnerungen und Assoziationen geladen, alles ist erfüllt vom Schauer religiöser Romantik. Durch das Jaffa-Tor, vor dem sich in Jerusalem das bunteste Leben abspielt, durch das schöne Hinnomtal, am Zypressenhain von Gethsemane und an Absaloms Grab vorbei, führt der Weg nach Bethlehem. An der Landstraße liegt Rahels Kuppelgrab, das von Christen, Juden und Mohammedanern verehrt wird. Durch enge, steil ansteigende Straßen an Klöstern und Kirchen vorbei geht es zu der von allen Seiten eingebauten Geburtskirche. Die fehlende Fassade wird durch den Raumeindruck im Innern kompensiert. Der konstantinische Bau ist von imponierender Großartigkeit, Einfachheit und Strenge. 4x11 rote Kalksteinsäulen gliedern die fünfschiffige Basilika mit offenem Dachstuhl. Von den Mosaiken, mit denen Emanuel Comenius einst die Wände hat schmücken lassen, ist wenig übrig geblieben. Spärliches Oberlicht erhellt den strengen feierlichen Raum. Dass auch diese jahrhundertealten Stätten der Verehrung, die von Glaube und Dichtung umrauscht sind, heute der Schauplatz der Kämpfe zwischen der griechischen, katholischen und armenischen Geistlichkeit sind, dass eine Teppichecke abgeschnitten wurde, damit nicht die verhassten Füße der anderen, die sich auch zu Christus bekennen, darüberschreiten, gehört zu den Peinlichkeiten, die den religiös empfindenden, aber nicht konfessionell gebundenen Menschen in Palästina auf Schritt und Tritt beleidigen. An den kristallklaren salomonischen Teichen und an der vom Alter gebeugten, knorrigen Abrahamseiche vorbei steigt die Straße nach Hebron. Hebron, die Abrahamsstadt, ist eine der heiligen Städte des Alten Testaments. Hier sollen Isaak und Jakob begraben sein. Hier hat David 7 Jahre über Judäa geherrscht. Hier hat sich Absalom gegen seinen Vater empört. Von den Römern zerstört wurde Hebron von Gottfried von Bouillon als Castellum ad Sanctum Abraham, Gerard d'Avesnay als Lehen übertragen. Was ist übrig geblieben von all der Größe? Eine winklige, kleine, in der Hauptsache von Arabern bewohnte Stadt. Der Zutritt zum Haram, Hebrons interessantestem Gebäude, das Moschee, die Wohnungen von Derwischen und die Patriarchengräber umschließt, ist Ungläubigen streng verboten. In etwa 1,5 Stunden kommt man im Auto von Jerusalem aus ans Tote Meer. Jerusalem liegt ungefähr 800 Meter über, das Tote Meer etwa 400 Meter unter dem Meeresspiegel des Mittelländischen Meeres. Die Steigung ist außerordentlich stark. Der Weg beschreibt jähe Kurven. Die Berglandschaft ist herrlich. Kahle Strecken in der Bergwüste Judäa wechseln mit angebauten Flächen. Wein rankt an den Hügeln. Die graugrüne Olive wächst mehr auf halber Bergeshöhe. Salzgeruch liegt in der Luft, das dunkle Meerwasser hat einen widerwärtigen, laugigen Geschmack. Am Ufer liegen schwarze Steine. Die Andenkenindustrie, die im Lande grassiert und selbst mit Jordan Wasserhandel treibt, erzeugt daraus Krüge und Vasen von erstaunlicher Hässlichkeit. Weiter geht es durch Heideland an den Jordan. Ein schmaler Fluss mit gelblich-grauem Wasser, der sich seinen gewundenen Weg durch Wiesenland bahnt. Ein Boot nimmt mich auf. Man rudert unter überhängenden Zweigen. Aber ist dieser Fluss wirklich wie ein anderer? Durch diese Furt hat Josua die Juden aus der Wüste ins gelobte Land geführt. Auf der Flucht vor dem abtrünnigen Absalom hat David den Jordan überschritten. Hier hat Elisa gestanden, als Elia im feurigen Wagen gen Himmel fuhr und der Geist des Propheten über ihn kam. Hier hat Johannes, der Wüstenprediger, der von Heuschrecken und wildem Honig gelebt hat, den getauft, der größer war als er. Zitat, der mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen wird, Zitat Ende. Hier hat der Riese Christophorus, das Christuskind und mit ihm die Last der Welt auf seinen starken Schultern getragen. Der Weg führt nach Jericho. In Jerusalem weht ein frischer Bergwind. Die Vegetation ist der von Toskana verwandt. In der Oase von Jericho, in der Jordan-Depression herrscht, tropisches Klima. Dattelpalmen und schwer mit Frucht beladene Bananenbäume stehen am Wege. An der von Binsen überdachten blaugrünen Elisa-Quelle werden Trauben und Bananenfall geboten, ein Labsal in der drückenden Schwüle. Von der Stadt, deren Mauern einst beim Klang der 7 Halljahrsposaunen eingestürzt sind, ist nichts übrig geblieben, keine Spur zeugt davon, dass Herodes hier einst eine herrliche Winterresidenz hatte, dass die Kreuzfahrer hier ein Schloss und eine Dreifaltigkeitskirche errichtet haben. Jericho ist heute ein armseliges Dorf von etwa 300 Einwohnern. An den großartigen Ruinen des jüdischen Tempels von Kapernaum vorbei, die von der Deutschen Orientgesellschaft ausgegraben wurden und heute von Franziskanern behütet werden, geht es weiter nach Safed. Aus der Tiefe, in der Tiberias oder Genezareth-See liegt, etwa 200 Meter unter dem Meeresspiegel, führt die Straße nach dem hochgelegenen malerischen Safed, etwa 800 Meter über dem Meeresspiegel, mit seinen steil ansteigenden engen Straßen und seiner alten Synagoge. Die Steigung ist sehr stark und bei jeder Wegebiegung taucht der breite, leuchtende Spiegel des Sees wieder auf. Darüber spannt sich ein leuchtender Abendhimmel, der aus Gelb, das wie lauter Licht wirkt, in ein tiefes, purpurnes Violett übergeht. Ein herrliches Bild. Etwa 7 Stunden rast das Auto von Jerusalem nach dem Karmel an Nazareth und Haifa vorbei. Es rast durch die Ebene, es keucht die Hügel hinauf an Brunnen vorbei, an denen Frauen Wasser schöpfen, Kamele rasten. Ein alttestamentarisches Bild. Am Karmel, wo einst die kluge Abigail gelebt hat, die es verstanden hat, Davids gerechten Zorn von ihrem törichten Gatten Nabal abzulenken, wo der Prophet Elia die abtrünnigen Kinder Israels durch das Brandopfer zum Gott ihrer Väter zurückgeführt und die Priester des Baal vernichtet hat, steht heute ein elegantes Hotel. Am Fuße des Berges liegen zionistische Siedlungen. Der bewaldete hohe Bergzug, der die Bucht überragt, mit dem schimmernd blauen mittelländischen Meer zu seinen Füßen und dem Ausblick ins Tal, ist einer der schönsten Punkte Palästinas. Wie soll man all die schönen Plätze schildern? Nablus, das alte Sichem, die Patriarchenstadt mit ihren 8 großen Moscheen, Jenin an der Grenze der Berge von Samaria und der fruchtbaren Ebene von Jesval, Haifa, die lebhafte, in der Hauptsache von Arabern bewohnte Handelsstadt mit der blühenden deutschen Templerkolonie, Akko, die Kreuzfahrerstadt mit ihrer großen, von Jessa Pascha erbauten Moschee, die Bucht am Meer beherrschend, Jaffa, das alte Joppe mit seinen Palmen und Minaretts, seinen alten, überwölbten Straßen, seinen von der Brandung umspülten Klippen, Jaffa, das für jene, die nach Jerusalem von der Seeseite pilgern, das Einfahrtstor ist. Seltsam mischt sich Altes und Neues. Palästina ist heute nicht nur das Land der Bibel, es ist das Land, das sich die Juden aufs Neue als Heimstätte ausersehen haben, das Land, das wieder erfüllt ist mit Glaube und Verheißung. Der rückwandernde Jude ist ein Arbeiter, ein Gläubiger und Idealist. Seiner wartet nicht Wohlstand, sondern harte Arbeit. Aber der Weltbürger hat sich heimgefunden und empfindet es als Glück und Segen, das Land der Väter zu bauen und urbar zu machen. Man muss sie gesehen haben, Männer und Frauen, Kopfarbeiter mit den scharfen, intelligenten Zügen, dem sinnenden, nach innen gekehrten Blick, den Konzentration und geistige Arbeit verleihen und den mit Schwielen bedeckten Händen, wie sie Sümpfe trockenlegen, Straßen bauen, das Feld bestellen. Man muss mit ihnen über ihre Ziele, über Erreichtes und Erhofftes gesprochen haben. Das Land der Verheißung hat heute einen harten, steinigen, durch Jahrhunderte vernachlässigten Boden. Es gilt, die brachliegenden Kräfte vom Jordan und seinen Nebenflüssen nutzbar zu machen, auf das Palästina wieder das Land werde, in dem Milch und Honig fließen. Heimstätten bauen im Lande der Väter, diesem Ziel wird mit Leidenschaft, Energie und Umsicht nachgestrebt. Auf dem Scopus, dem Augusta Victoria Hospiz gegenüber, in dem heute Sir Robert Samuel, der englische High Commissioner, residiert, wird die Hebräische Universität gebaut. Der Bau ist noch nicht vollendet, aber schon wird in der biochemischen Abteilung gearbeitet. An Jerusalem mit seinen engen, winkligen Gassen schließt sich die neue Gartenstadt Bes Hakerem, Haus des Weinbergs, an. Sie ist nach den Plänen des Landschaftsarchitekten und Städtebaumeisters Richard Kaufmann errichtet. Die kleinen Häuser schmiegen sich dem Gelände an, gruppieren sich um den architektonisch angelegten Garten, dessen Bäume noch wachsen müssen, ehe sie Schatten geben können, und um den amphitheatralisch ansteigenden Festplatz, bei dem das Gelände aufs Glücklichste ausgenützt wurde. Die Gedut Avoda, Legion der Arbeit, bis Ratisbonne, an der äußersten Peripherie von Jerusalem, ist eine Arbeitersiedlung auf kommunistischer Grundlage. Man haust in Baracken und in Zelten, die Männer arbeiten im Steinbruch, die Frauen in einer Baumschule. Jährlich werden Tausende und Abertausende von Obstbäumen, Eukalyptusbäumen, Pinien und Zypressen zur Aufforstung des abgeholzten Landes großgezogen. Hier oder in den kommunistischen Siedlungen wie Nures der Daganjo, Kornfeld, ist man von unfruchtbaren Theorien zur Tat übergegangen. Die Menschen leben bei harter Arbeit in froher Gemeinschaft, unbeschwert von der Sorge um Mehrung des persönlichen Besitzes. Ob diese Form menschlicher Gemeinschaft sich auf die Dauer halten wird, ob nicht bei wachsendem Wohlstand die brutale Gier nach dem Besitz auftauchen wird, wer kann das heute wissen? Daneben gibt es Siedlungen auf individualistischer Grundlage mit Eigenbesitz, wie Nahalal, das gelobte Dorf. Hier ist eine landwirtschaftliche Mädchenschule im Bau. Viehzucht, Milchwirtschaft, Hühnerzucht und Gemüsebau werden gelehrt. Auch in Jaffa Altes und Neues, Vergangenheit und Zukunft, Überlieferung und Hoffnung, die schon Erfüllung ist, unmittelbar nebeneinander. Neben der alten Stadt, in der die Juden unter den Makkabäern gekämpft, in der die Kreuzfahrer sich mit Ruhm bedeckt haben, ist eine neue erblüht. Tel Aviv, der Frühlingshügel. Tel Aviv droht heute schon Jaffa zu überflügeln, eine jüdische Stadt, die mit beängstigender Schnelligkeit wächst. Im Straßenbild ist Schönes und Hässliches bunt durcheinander gewürfelt, aber selbst das Hässliche zeugt von einer Energie, die nur ein Ziel kennt und die an jedem Hindernis wächst. Die Hindernisse, mit denen der Zionismus im Lande selbst zu kämpfen hat, sind groß. Zwischen Juden und Arabern ist es zu blutigen Zusammenstößen gekommen. Es gibt auch Feinde im jüdischen Lager. Es sind die Orthodoxen, die am Ghetto hängen und die diese Wiedergeburt des Judentums mit Schauder erfüllt. Wann wäre neues Leben nicht auf Widersacher gestoßen? Menschen, die es fertiggebracht haben, das Hebräische, eine tote Sprache, zum Leben zu erwecken, die besten Kräfte im Judentum zu sammeln und zu neuer Blüte zu bringen, leisten bewundernswerte Arbeit, an der nicht die jüdische Welt allein Interesse hat. Die Kraft der Idee wirkt hier Wunder. Und so verlässt man Palästina, das Land der Überlieferung, mit neuer Hoffnung auf die in der heutigen Menschheit schlummernden Kräfte.
Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.